Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute mit am Start bist. Auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt Harald Schlaab, seines Zeichens Industrial Transformation Advisor und Gründer von HSIU Consulting sowie externer Advisor bei Bain. Doch bevor er das angegangen ist, war er 36 Jahre lang bei Mercedes in verschiedensten Rollen tätig, global über den gesamten Kontinent hinweg, England, Rumänien, China, Brasilien, um nur ein paar dieser Standorte zu nennen, an denen er tätig war. Zuletzt war er für die Tesla Gigafactory in Grünheide mitverantwortlich, hat diese mit aufgebaut, als eben der Ruf aus Amerika gekommen ist. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, was die deutsche Automobilindustrie falsch gemacht hat, was sie noch immer falsch macht und was es noch braucht, um die Kurve zu kriegen. Spoiler, es geht nicht nur um die Technologie allein. Wir haben uns aber natürlich auch darüber unterhalten, was man alles korrekt gemacht hat, was man ja super gut schon umgesetzt hat, welche Diamanten man schon in der Vergangenheit geschliffen hat und wieder schleifen könnte, wenn einfach ein Stück weit Veränderung im Kopf stattfinden würde. Aber das ist zu viel Input hier für das Intro, deswegen gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Harald. Viel Spaß damit. Harald, das freut mich, dass du heute hier bei uns im Elektroauto-News.net Podcast zu Gast bist. Du hast ja vieles gesehen in der Welt der Automobilen und siehst es ja immer noch. Aber bevor wir da jetzt in das große Ganze einsteigen, gehen wir mal zurück zum Anfang. Und zwar hat das bei dir ja begonnen mit einer Lehre als Werkzeugmacher. Das heißt, du hast ja das klassische Handwerk noch gelernt, bevor du dann eben über Mercedes, Tesla dann deine verschiedenen Stationen durchgemacht hast. Und das ist ja was wir heutzutage eher selten sehen, wenn wir so auf die aktuelle Automobilindustrie blicken, vor allem auf die Führungsebenen dort. Dann sind da jetzt die wenigsten Menschen unterwegs, die noch so eine klassische Lehre dann am Handwerk, am Produkt gemacht haben, zurückgelegt haben. Wie schätzt du das ein? Welchen Einfluss hat das insbesondere auf die deutsche Automobilindustrie? Hat es einen Einfluss?
Ja, Sebastian, erstmal herzlichen Dank, dass wir heute das Gespräch führen können. Ich denke mal, es ist immer wichtig, dass man sich über die Themen austauscht und auch dann für die jungen Menschen dann auch eine Guideline gibt, wo man sagt, okay, aus der Erfahrung heraus können dann auch die jungen Menschen lernen und können dann auch ihre eigenen Wege gehen. Das Thema, wie wichtig ist das Thema, dass man ein Handwerk lernt? Ich denke, es ist sehr wichtig. Vor allem, es gibt dir natürlich eine, als Führungskraft natürlich auch eine gewisse Sicherheit, bestimmte Sachen auch in der Produktion beurteilen zu können und zu sehen, was die Mitarbeiter auch leisten müssen und wie schwer es manchmal auch ist, bestimmte Aufgaben auszuführen. Wenn du das alles mal gelernt hast, drehen, schweißen, montieren, honen, ja, fräsen, dann weißt du auch wirklich den Mitarbeiter zu beurteilen, wenn er das zu machen hat. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch in der heutigen Zeit noch sehr gut beurteilen kann und auch muss. Weil ich denke mal, auch diese handwerklichen Fähigkeiten werden beim humanoiden Roboter auch noch gebraucht. Wir werden immer noch Maschinenbau haben. Wir werden immer noch Maschinen brauchen, um die Roboter herzustellen, um die Roboter selber zu tun. Also es wird nicht weniger werden.
Da ist ja dann ein gewisses Grundverständnis doch vorhanden oder muss vorhanden sein, um das zu bewerten, um dann auch etwaige Optimierung eben einzusetzen und auch zu sagen, okay, das könnte man vielleicht doch besser machen. Weil wenn alles nur immer sich im Kreis dreht, kann es ja auch nicht besser werden schlussendlich.
Nee, kann es nicht besser werden. Und wichtig ist, dass du es auch beurteilen kannst als Führungskraft. Ja, weil du hast natürlich deine Menschen, die bestimmte Sachen machen, aber letztendlich musst du auch entscheiden und musst du auch selber dann sehen, was kannst du deinen Mitarbeitern zutrauen, was kannst du ihnen zumuten. Ja, weil du musst immer sagen, das Wichtigste im Unternehmen sind die Mitarbeiter. Ja, das sind die Diamanten, die deine Unternehmen wertvoll machen. Ja.
Das ist ein schöner Satz, also definitiv. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so geblieben sozusagen, dass du nach deiner Lehre in der Werkstatt geblieben bist und dort einen Meister gemacht hast, sondern dich hat es ja auch ein bisschen weiter vorangetrieben. Du bist dann nochmal in Betriebswirtschaft, hast du nochmal was dran gehängt, soweit ich das zusammenbekommen habe und wie wir es im Vorfeld ja auch besprochen haben und bist dann ja aus der klassischen Werkstatt raus in die Konzernwelt noch ein Stück weit tiefer hinein. Magst du das mal ausführen, was dich dazu bewogen hat und wie da auch so der Verlauf war?
Ja, ich war immer schon technikbegeistert und von dem Handwerk her gesehen war es natürlich wirklich ein Bedürfnis, einen Ingenieurjob zu machen und habe dann ja auch Maschinenbau studiert, Fertigungstechnik und dann auch nochmal über einen Berufsförderungsweg einen Industriebetriebswirt. Das heißt, das Technische und das Kaufmännische zusammen, das war für mich immer eine Faszination. Ja. Das heißt, immer das Thema zu beurteilen, was kostet das, was du eigentlich produzierst, ja, was du herstellst. Und von daher, wie gesagt, habe ich dann auch quasi, heute sagt man Bachelor, damals hat man Technische Universität gesagt, das ganze Thema studiert auch, ja, das Thema Fertigungstechnik war fantastisch, hat mich damals fasziniert und auch heute noch natürlich. Und bin dann nach dem Studium, hatte ich die Chance gehabt, auch zu Mercedes dann einzutreten, auch dort in die Produktionsplanung und Produktionsplanung, Karosserie, Rohbau. Das ist natürlich genau das Element, wo die Technik auf der einen Seite, du planst Vielpunktschweißanlagen, du planst Maschinen, um das Auto herzustellen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kalkulation, was kostet das Ganze, sodass man nachher mit den einzelnen Elementen dann feststellt, was kostet denn ein Auto. Ja.
Und da hast du ja auch Win-Win von beiden Situationen schlussendlich mitgebracht. Du hast zum einen die technische Erfahrung gehabt, wo dir schon mal keiner was vormachen konnte, plus die betriebswirtschaftliche Seite, und konntest da ja auch deine Stärke dann ausspielen.
Absolut, und das war natürlich auch hilfreich, als Jungingenieur natürlich in der Produktion auch zu sehen, was können die Menschen leisten, was funktioniert nicht. Und das gibt dir doch irgendwo dann auch eine Sicherheit, weil du selber mal weißt und selber schon mal gemacht hast, ja.
Und dann hast du gesagt, das war bei Mercedes, wo du eben diesen Einstieg dann hattest in der Produktionsplanung, in diesem Umfeld, das war in Sindelfingen, wenn ich es richtig weiß. Und dort hast du ja dann auch schon an der gepanzerten S-Klasse, hatte ich geschaut, mitgewirkt. Sozusagen, also ein wichtiges Fahrzeug, vor allem für diverse Staatsoberhäupter. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Sinnbild dafür über deutsche Ingenieurskunst, wenn man das mal so sagen. Es ist ja ein Fahrzeug, wo es auf die kleinsten Details drauf ankommt. Wenn da was schief läuft, dann hat das auch, ich sag mal, globale Auswirkungen teilweise. Was hat dir das dann gelehrt, wenn man da vielleicht mal so ein Bild ziehen kann, was man an Verantwortung dann mitträgt über reine Zahlen oder Prozesse hinaus?
Ja, genau. Also ich bin dann über die verschiedenen Produktionsplanungsstufen dann auch dahin gekommen, dass wir ein Projekt gemacht haben, das war der Maybach. Mhm. Und über den Maybach dann zum Sonderschutz. Maybach haben wir wirklich ein Projekt gemacht, wo wir ein Projekthaus hatten, wo wir dann wirklich vom fünften Stock oben saß dann der Chef und die ganzen Stockwerke darunter saßen dann die ganzen Abteilungen, Lackierung, Montage, Rohbau, Presswerk. Und wir haben dann miteinander geguckt, wie wir das Auto möglichst schnell auf die Straße bekommen. Das war Planung mit einer kleinen Mannschaft, wirklich Projekt organisiert. Das war fantastisch. Und dann war ja das Thema so, dass man mal gesagt hat, okay, wer plant, soll auch eigentlich in die Produktion gehen. Und ich bin dann auch in die Rohbauproduktion gegangen, dann 2-3-Schichtbetrieb und habe dann auch die Sonderschutzabteilung mit dazugenommen. Wir hatten damals auch 200, 250 Menschen in diesem Bereich gehabt. Und haben dann natürlich diese gepanzerten Fahrzeuge gefertigt. Und das Interessante war mal gewesen, oder ist auch immer, wenn du Beschusstest machst, ja, bei solchen Fahrzeugen, dann geht man wirklich in so einen Truppenübungsplatz, in so eine Sandkuhle rein und dann wird das Fahrzeug wirklich beschossen. Mit einem Gewehr so lange beschossen, dass man auf diese Ecken und auf diese Kanten, die dann ganz kritisch sind, muss man dann sehen, dass da wirklich keine Elemente da innen an die Person, die geschützt werden soll, dann auch reinfliegen in das Fahrzeug. Super klasse, toll, natürlich auch wirklich die tollen Menschen, die dort das Fahrzeug bestellt haben, war schon immer ein Highlight. Ja, ob das Fischer war, Joschka Fischer oder auch Fahrzeuge für Putin damals noch gefertigt. Es war ein Erlebnis und das ist wichtig, dass man eine Mannschaft hat und das war wirklich klasse. Also diese Sonderschutzmannschaft, die dort in Sindelfingen ist, das ist ein eingeschworener Haufen gewesen. Ja, das war wirklich, jeder hat jedem geholfen. Es wurde darauf geachtet, dass die Qualität stimmt. Das war beispielhaft. Also das hat Spaß gemacht auch, mit den Menschen dort zusammenzuarbeiten. Ja.
Das glaube ich, da hört man auch schon wieder diese Diamanten heraus sozusagen.
Genau, das war absolut, das waren wirklich Diamanten und die waren auch ewig. Das waren Fachleute, ja, das waren dann wirklich mit Menschen, die aus den Karosserie-Rohbau-Großserie dann rauskamen, auch Qualitäten hatten, um dann dort entsprechend auch dieses Fahrzeug dann aufzubauen, ja.
Und von da aus sind wir dann, oder bist du weitergegangen, den nächsten Schritt, zu, ich sag mal, Fahrzeugen, auf die man lieber nicht so geschossen hat. McLaren schmeiße ich da oder werfe ich da mal in den Raum. Der SLR von Mercedes. Das sind ja, ich sag mal, die Zielgruppe für die Sonderfahrzeuge war ja schon relativ klein, die für den SLR dafür. McLaren war ja auch nicht gerade riesig sozusagen. Das war ja dann nochmal einen anderen Einfluss, den du da auch mitbekommen hast von einem Konzern, der in den verschiedensten Sektoren dann auch irgendwo unterwegs war.
Ja, das war natürlich auch ein anderes und ein weiteres Highlight, ja. Aus Sindelfingen heraus dann. Wir hatten schon mal Kontakte gehabt nach England, nach Woking zu McLaren und dann haben wir beschlossen, okay, wir gehen mit einer Mannschaft hoch, verschiedene Fachabteilungen, Lackierung, Montage, Rohbau und gucken, dass wir dann dort mit den McLaren-Kollegen den SLR dann auch auf die Straße bekommen. Und das war natürlich ein Highlight. Der SLR McLaren Mercedes, ja, 625 PS, war ein Fahrzeug, das erste Fahrzeug auch in der Automobilindustrie, was Vollcarbon eine Karosserie hatte, ja, also das Carbonfaser. Dort waren alle Fertigungsmethoden, Resin Infusion, Pre-Break, alles, was man kennt so von Carbon, von Leichtbau, war dort dann natürlich live zu erleben und auch wirklich dann auch anzuwenden. Ja, das war eine fantastische Zeit. Und wir hatten ja ein Werk in Südengland an der Küste. Dort war ich auch zuständig dann für die Qualität. Und hatten ein Werk in Woking bei London. Dort war das Headquarter auch. Und wir haben die Karosse dort unten gefertigt und haben die dann entsprechend dann nach Woking auch gesendet zum Lackieren und zum Montieren. War eine fantastische Zeit. England selber ist natürlich wirklich auch, ist zwar nah an Deutschland, hat aber auch seine Eigenheiten in England. Ja, also es ist interessant, dort mal zu arbeiten und dort auch mal zu leben. Ja, wir waren mit Familie auch dort 3,5 Jahre. Und uns hat sehr gut gefallen, war eine tolle Zeit. Und McLaren selber war natürlich klasse. Ja, der Lewis Hamilton hat damals angefangen als junger Rennfahrer, ja, in der Zeit. Und man hat dann auch mit den Rennfahrkollegen, ob das jetzt Testteam war oder ob das Raceteam war, einen sehr, sehr engen Kontakt gehabt auch.
Das ist jetzt auch so was mich interessieren würde. Natürlich, jetzt reden wir von Mercedes, ist ja jetzt auch nicht die klassische Volumenmarke, wenn man es jetzt mit einem, ich sag mal, Volkswagen vergleicht sozusagen, aber es sind schon sehr spezielle Segmente, in denen du dann bis dahin unterwegs warst. Konnte man da trotzdem dann über die verschiedenen Sektoren, Bereiche im Unternehmen hinweg lernen? Habt ihr auch dann Austausch untereinander gepflegt, dass du quasi deine Learnings von Mercedes in oder von McLaren dann mit rübergenommen hast in die Großproduktion oder umgekehrt? Gab es da irgendwelche Schnittstellen?
Ja, also auf jeden Fall, das ganze Carbon-Thema war natürlich, wir waren der Erste, ja, Mercedes war der Erste, der eine Karosserie gemacht hat aus Carbon, Vollcarbon. Wir hatten eine Menge Patente auch dort gehabt, zum Beispiel eine Karosserie aus Stahl, da ist der Längsträger bei einem Crash, der wird dann zerfaltet wie eine Ziehharmonika. Jetzt hast du auf einmal so ein Carbon-Fahrzeug. Wie willst du denn jetzt die Kräfte bei einem Crash abnehmen? Ja, weil Carbon ist ja wirklich ein super tolles Material. Das ist sowas von steif und sowas von fest und sowas von leicht. Aber auf der anderen Seite natürlich musst du die ganzen Kräfte, die dann aufs Fahrzeug bei einem Crash wirken, musst du auch dann aufnehmen, sodass die nicht eins zu eins in den Innenraum gegeben werden. Und da haben die Kollegen von der Entwicklung auch wirklich tolle Patente entwickelt, dass sich dieses ganze Carbon auch zerbröselt. Dass das der Längsträger im Prinzip durch den Aufprall also nicht splittert, sondern wirklich quasi in Pulverform sich pulverisiert. Fantastisches Gebilde. Und allein schon die Fertigung eines Längsträgers über große Webstühle, der Lieferant saß in Holland, war eine klasse Technik, ja, und war da wirklich begeistert davon, ja.
So diese Ingenieurskunst, von der immer noch geschwärmt wird, sozusagen, die ich jetzt auch bei dir so mitschwingen höre, dann. Also wo man wirklich auch noch immer Vorreiter war zu der damaligen Zeit, was man bestimmt heute im anderen Bereich auch immer noch ist, aber da ein ganz deutliches Beispiel dafür.
Ja, absolut. Also das war so viel Patent und das ist natürlich auch schade. Und es ist auch deshalb ganz wichtig jetzt für uns gerade in Deutschland. Erstmal nochmal, dass wir wirklich an die deutsche Ingenieur- und Erfinderkunst glauben, dass wir sagen, okay, wir trauen uns das zu und wir schaffen das auch. Wir müssen nur gucken, dass wir halt unsere Schwerpunkte, dass wir die auf andere Wege legen und auch miteinander verknüpfen, dass wir genau das, was Gottlieb Daimler und Karl Benz früher gemacht hat, bei Mercedes in der Garage angefangen, und dort auch dann geplant, produziert, probiert, eingebaut und dann nochmal eine Schleife gemacht, so lange, bis die Idee funktioniert hat. Und das müssen wir wirklich machen, weil wir können uns nicht nur auf Dienstleistungen und auf Handel und auf Trading verlassen in Deutschland mit unseren 83 Millionen Menschen. Das funktioniert nicht, ja. Deshalb, wie gesagt, die Technik war natürlich, bitte?
Das selbst wieder in die Hand zu nehmen und was zu machen dann auch tatsächlich.
Ja, Sebastian, sonst, also erstmal, wir müssen an uns glauben wieder, ja, dass wir genau die Fähigkeiten haben, die uns stark gemacht haben. Innovationen, Erfindertum, das waren die Stärken und dafür hat uns die ganze Welt auch beneidet. Kombination mit tollen Universitäten, mit tollen Wissenschaften und mit einer guten Politik, die die Wirtschaft gefördert hat und diese Innovationsgedanke auch dann gefördert hat und gefordert hat. Ja, also wir müssen das einmal wollen, ja, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft, in der Politik. Wir müssen die Menschen begeistern, die dann Ideen haben und wirklich da Erfindertum zeigen. Und wir müssen sie unterstützen. Wir müssen sie unterstützen, wir müssen ihnen Investitionen an die Hand geben, dass sie das auch tun können, die Ideen. So wie, haben viele Kontakte auch nach Amerika, wie es dort in den USA ziemlich einfach ist, ja. Da wird man nicht im Prinzip gezwungen, innerhalb von 18 Monaten wirtschaftlich zu sein, wenn man ein Risikoinvestment kriegt, sondern das ist ein Anschub und wenn das nicht funktioniert, okay, dann ist es halt nicht. Aber du hast was gelernt als junger Erfinder und du kannst viel besser werden später auch.
Ja, das ist ein richtiger Punkt, dann zu sagen, es muss ja auch nicht immer alles gleich Früchte tragen, sondern es kann ja auch ein Learning sein, was man beim nächsten Mal dann vermeidet, den Fehler nochmal zu machen. Dann hat man ja auch schon was getan, was dann irgendwo einen Mehrwert schöpft beim nächsten Mal.
Und das ist auch England, warum wir kurz an England anknüpfen. Das ist in England der Fall. Das heißt, wenn da einer selbstständig ist und sein Geschäft wieder zumacht, dann wird nicht mit dem Finger auf den gezeigt, der hat es nicht geschafft, sondern da wird gesagt, hey, der hat so viel gelernt, der kann bei mir anfangen, bis er wieder was Neues hat. Und das ist klasse gewesen dort auch.
Definitiv eine schöne Denkweise. Nach Woking, England, hat es dich dann aber weitergezogen. Hermannstadt habe ich so als, Schlagwort mitgenommen. Das heißt, von einer der reichsten Industrieregionen Europas, wenn wir Woking nehmen, dann in ein bisschen weniger reiche Situation. Dort vor Ort warst du dann 2 Jahre, hast eine Mercedes-Tochter mit aufgebaut, da wirst du bestimmt gleich was dazu sagen können. Und habe ich gesehen, Klaus Johannes war an deiner Seite. Heute oder später rumänischer Staatspräsident. Das heißt, auch auf unterschiedlichsten Ebenen wahrscheinlich was lernen können. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Was hast du da genau dann gemacht? Nach dem PS-starken Fahrzeug aus England. Was hast du in Hermannstadt vorangetrieben?
Ja, das war was ganz Neues, ja. Das war eine super tolle Erfindung und auch eine Entwicklung, die ich da gemacht habe von wirklich London nach Rumänien, ja, nach Hermannstadt. Rumänisch heißt Sibiu die Stadt, war damals eine europäische Kulturhauptstadt. Ein großer Sprung, aber auch eine ganz klasse Erfahrung und eine ganz tolle Aufgabe auch dort gehabt. Stellvertretender Werkleiter zuerst, dann Qualitätsleiter gewesen auch. Und was ganz Neues, eine Zerspanung für Motorenfertigung, ja. Man hat Nockenwellen gemacht, man hat Getriebe, Zahnräder, was ganz Fantastisches, was ganz Tolles, ja, gesehen und durfte man dann auch machen. Also auch mein ganz Wissensspektrum erweitert. Dort haben wir auch geschweißt und dort haben wir auch gedreht. Dort haben wir auch die Zahnräder, die Flanken geschliffen und haben gehärtet und haben entmagnetisiert. Tolle Geschichten, kann ich dir nur sagen. Können wir uns noch mal eine ganze Stunde unterhalten über das Thema, ja. Nee, aber Rumänien war natürlich eine tolle Geschichte. Damals die Menschen auch nach dem Umsturz von Ceausescu mussten sie ja erstmal das ganze Land wieder aufbauen. Ja, sie hatten ja, der hat das ja so runtergewirtschaftet. Die hatten ja nichts mehr gehabt. Auch im Krankenhaus kein Bettlaken mehr zum Wechseln und sonstige Themen. Es war wirklich schlimm für die Menschen in Rumänien. Und dann hat sich das ja Ganze entwickelt auch, ja, zwar langsam, aber es hat sich entwickelt. Die westlichen Firmen sind auch dann nach Rumänien gegangen, Hermannstadt, Cluj, Timișoara, Brașov, in diese ganzen Städte hinein und haben dort dann auch fertigen lassen. Und wir, sprich Mercedes, hatten Joint Venture gehabt mit Avas, mit der Auffanggesellschaft vom rumänischen Staat. wir hatten 51%, der Partner hatte 49% und haben dann dort auch Maschinen verlagert aus Deutschland, aus Berlin nach Rumänien und haben dann dort so langsam aufgebaut. Ja, wir hatten damals mit 200 Leuten angefangen, dann hatten wir 450, kam 2007 kam dann nochmal die Rezession, 2008 und mittlerweile haben die über 1000 Menschen, ich glaube 1500 Menschen, wir hatten eine Getriebefabrik dort aufgebaut in Sebesch und hat jetzt wirklich den ganzen Standort richtig ausgebaut. Und Klaus Johannes, Stichwort, das war der Bürgermeister damals von Hermannstadt. Und die interessante Geschichte war natürlich, wir haben denen auch geholfen mit einem deutschen Wirtschaftsclub. Das heißt, wir haben Rumänen, Deutschrumänen, Siebenbürger Sachsen, die ausgewandert sind nach Deutschland, kamen teilweise wieder zurück. Und wir haben dann geholfen, Ausbildungssysteme zu optimieren. Wir haben geholfen, Infrastruktur aufzubauen mit Ideen, mit Themen, die wir unterstützen konnten. Ja, das war eine wundertolle Geschichte, die man miteinander auch dann aufgebaut hat. Und Klaus Johannes war ja ursprünglich mal Physiklehrer an dem deutschen Bruckenthal-Gymnasium in Hermannstadt in Sibiu. Und der war dort in der Schule mit drinne. Die haben zweischichtig Unterricht gemacht. Also die haben eine Frühschicht gehabt und eine Spätschicht, weil einfach das Gymnasium zu klein war für den Andrang der Bürger, die in diese deutsche Schule gehen wollten. Ja. Da hat man zweischichtig das gemacht und da war ein Zug drin, der war super. Ja. Also es war wirklich, die haben dort eine deutsche Polka getanzt, ja, im Gymnasium. War unvorstellbar heute in Deutschland. Ja. Wer hat dann noch eine deutsche Polka überhaupt heute? Ja? Das ist ja fast verpönt, man darf ja das gar nicht mehr sagen. Wobei ich trotzdem sage, auch wie die Politiker, ob das Adenauer war und sonstige, Nationalstolz hat nichts mit Nazi zu tun. Ja. Nationalstolz hat jeder eigentlich im Bauch, der glaubt an sein Land. Ja. Und das haben die natürlich wirklich in Rumänien, haben die das gemacht. Und der Klaus Johannes war, wie gesagt, Physiklehrer. Und dann hat man, nachdem dann viele Deutsch Rumänen nach Deutschland ausgewandert sind. Man hatte, glaube ich, 20% Deutsch-Rumänen und nachher waren es nur noch knapp 2%. Und dann ist das alles schlechter geworden in dem Hermannstadt. Und dann hat man sich daran erinnert, Mensch, wie die Deutschen da waren, da war das irgendwie anders. Das war aufgeräumter irgendwie. Und dann haben sie gesagt, okay, dann fragen wir mal den Deutschen, der da als Physiklehrer ist am Bruckenthal-Gymnasium, ob der nicht zur Wahl ansteht, ja. Und der Klaus Johannes hat dann auch gesagt, ja, aber gut, er ist im Deutschforum an der Partei, also er ist keine rumänische Partei. Haben sie gesagt, macht nichts, er kann sich da aufstellen lassen. Wurde dann auch gewählt und mit großer Mehrheit und hat dann wirklich einen super tollen Job gemacht. Und wo wir dann dort waren, hat er dann auch die europäische Kulturhauptstadt bekommen nach Hermannstadt. Riesenveranstaltungen in der Zeit hat er wirklich wunderbar gemacht. Und das hat sich so entwickelt und eingeschlagen, dass er dann später auch zum rumänischen Staatspräsidenten gewählt wurde. Ja. Das war dann in Bukarest nachher unten. Das war eine Geschichte, die war wirklich bilderbuchhaft. Ja,
bilderbuchhaft beschreibt es ganz gut. Bilderbuchhaft war ja deine Rückkehr vielleicht auch dann nach Sindelfingen. Zumindest war es eine spannende Geschichte. Da bist du in die Verfahrensentwicklung zurück und hast da auch nochmal das Thema Carbon jetzt nicht in der, ich sag mal, Luxusklasse mit ins Spiel gebracht, sondern eher so im Einstiegssegment, würde ich behaupten. Das war der Smart, wo es dann darum ging, wo dir die Aufgabe gestellt wurde, könnte man da nicht was mit Aluminium-Carbon-Mischbauweise ein Stück weit machen? Und da habe ich im Vorfeld dann herausgefunden, dass du mehrere Varianten vorgestellt hast. Die Rede ist von über 20. Und bei der 27. wäre dann der Ausspruch gefallen, ich zitiere kurz, ich bin kein Beamter, ich mache jetzt nicht das 28. Papier. Also auch da wohl eher in die lösungsorientierte Rolle wieder reinverfallen, anstatt die klassische BWLer-Rolle, wo man vielleicht dann nochmal das 28. Papier durchrechnet. Magst du uns da mal in die Zeit abholen, was da vonstatten gegangen ist, was da deine Aufgabenstellung war?
Ja, das war ein Thema, wo man dann wieder nach Jahren das Thema in der Entwicklung in Mercedes in Sindelfingen sich auf die Fahnen geschrieben hat. Bei BMW war natürlich mit dem i3, war das natürlich damals, wie wir dann aufgehört haben mit dem SLR, hat BMW dann mit dem i3 angefangen, haben auch tolle Sachen gemacht. haben angefangen von der Carbonfaser, von der Fiber bis zum fertigen Auto alles untersucht, alles gemacht, war toll. Und wir wollten auch nochmal dann mit einem Konzept kommen und wollten dann als Mercedes, wollten dann auch diesen tollen Werkstoff, der ja ganz leicht ist, wollten wir dann auch in Kombination mit Glasfaser und mit Carbon in Fahrzeuge entsprechend entwickeln, ja. Und eine Idee war gewesen, den Smart mit Carbon als, ich sag mal, mit Hand quasi herstellen, so wie der SLR, ja, mit Hand-Layups und so weiter machen, aber eine Stückzahl von 50 ganz schnell auf die Straße bringen, vielleicht mit Elektromotoren, mit Wasserstoff vielleicht noch, so dass man als Vertrieb dann auch ein Argument hatte, dass man den Menschen sagt, guck mal, was wir alles können und was wir alles machen als Mercedes. Man hat das dann nicht gemacht. Man hat dann versucht, auf Großserie zu gehen mit Partnern. Wir hatten dann auch mit dem Torii aus Japan ein Konzept, einen Partner, der dann mit uns die hochautomatisierte Technik entwickelt hat, ja. Und man kam auf der einen Seite in der Technik weiter, weil wir waren damals ja noch ganz eng mit Airbus auch zusammen, ja. Und die Kollegen in Hamburg, die haben natürlich dringend damals für das Carbon-Flugzeug, ich glaube, das war der A320-Nachfolger, dann haben die Fertigungsteile benötigt für 150 am Tag. Also richtig, das war schon Großserie, ja, für die Carbon-Fertigung. Und die wollten natürlich, dass wir miteinander kooperieren, weil Mercedes war ja auch Technik, wir hatten Großserienerfahrung, hat aber dann auch nicht so funktioniert, man hat sich dann ja wieder getrennt. Und wir haben dann weiter versucht, irgendwelche Varianten zu machen. Und nachdem ich dann wieder zurückkam, habe ich dann auch gesehen, wir hatten gar keine große Erfahrung mehr, weil die Menschen waren alle weg, die damals von den SLR dran waren. Die waren alle in Windkraft gegangen, die waren in Luft- und Raumfahrt untergekommen, weil die einfach, ich sag mal, das Carbon-Feeling haben wollten. Ja, das war das. Es ist eine ganz eigene Welt, ja, diese Leichtbauwelt, ja. Und wir haben dann wieder neue Menschen eingestellt, junge Menschen, und ich habe dann auch Vorträge gehalten über den SLR, wie man das gemacht haben, wie man eine Schraube verbindet, wie man die Teile zusammenkriegt, wie man sie schleifen kann. Das war alles neu für die Menschen. Wir haben wirklich wieder bei Null angefangen damals und haben dann, wie gesagt, diese ganzen Varianten überlegt und gerechnet und gerechnet und gerechnet. Aber es kam keine Entscheidung, dass wir gesagt haben, jawohl, wir machen mal ein Konzept, eine Strategie. Und dann habe ich auch gesagt, naja, so, das ist keine Welt für mich, ich muss was umsetzen, ja. Und nach der 27. Variante dann hat man dann gesagt, okay, dann kannst du was anderes machen, ja. Und dann bin ich dann nach Südchina, ja, nach Fuzhou, Fujian-Provinz, 35 Millionen Einwohner, da hat die Provinz, ja, 6 Millionen, hat dann die Stadt selber, und man hat mir gesagt, also da würde ich nie hingehen. Das ist eine Provinzstadt, ja. Und als ich dann zu Hause mit meiner Frau mal geguckt habe, stand da eine Zahl 6 Millionen Einwohner. Da habe ich gesagt, also Provinzstadt kann das ja wohl nicht sein. Ne? Provinzstadt bei uns in Deutschland, naja, wenn sie mal 10.000 hat, dann ist schon viel, ne? Und die hatten 6 Millionen.
Unterschiedliche Maßstäbe dann. Das stimmt. Hast du deine Koffer gepackt und du hast eben gesagt, in der Region irgendwie 35 Millionen Menschen. Du hattest ein Team von 35 Mitarbeitern zu Beginn, wenn ich das so richtig auf dem Schirm hatte dann noch. Das hattest du mir im Vorgespräch, oder zumindest mit 35 westlichen Menschen, wo du zusammengearbeitet hast.
Nee, das waren alle Chinesen.
Alles Chinesen, okay.
Ja, ja. Alles junge Chinesen. Ja, ja.
Und dann hast du mit denen was vor Ort aufgebaut sozusagen? Also du warst ja dann quasi direkt in China jetzt, also der Deutsche, der nach China geht und dort was gelehrt, weitergebracht hat?
Ja, also das war natürlich das Thema, das war interessant, das war eine Vorkostenplanung. Das heißt, wir haben geguckt mit unserer Mannschaft, was kostet denn ein Bauteil von einem Fahrzeug? Wir haben dort unten Vito, Viano und Sprinter gebaut. Und was kostet so ein, und das ist eine klassische kalkulationstechnische Angelegenheit, also genau das, was mir immer Spaß gemacht hat, auch Planung und Technik. Und die jungen Menschen, die ich da drin hatte, die Chinesen, die haben im Prinzip dann auch, sagen wir, den Erfahrenen mit den grauen Haaren gebraucht. Ja, und in China ist das ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass du du bist der Chef, du bist die Hierarchie und du bist aber auch der Verantwortliche für die Menschen. Ja, also du bist derjenige, der das Team zusammenhält, der den Menschen auch hilft. Und das geht nicht nur in dem Thema, wie mache ich eine Kalkulation, sondern das geht darüber hinaus. Ja, man guckt mit den Menschen, wo gibt's die Probleme. Ja. Ja, also auch das Thema, wie harmoniert Männlein, Weiblein miteinander. Ja, hat der dann zum richtigen Zeitpunkt auch einen Mann oder eine Frau? Und was machen denn die Frauen mit einem Kind? Und was beschäftigt die, ja, was treiben die am Tag, was treibt die so um? Man macht auch mit denen mindestens zweimal im Semester einen Ausflug am Wochenende, ja, wo sie dann selber auch bestimmen dürfen, was man macht. Einen Tag Kultur. Ja, dann einmal war zum Beispiel, man hat die Mann-Dynastie, in China gibt's ja die Han-Dynastie, das sind die meisten. Und die Mann-Dynastie, das ist eine Minderheit. Und die jungen Menschen bei mir, die haben sich auch sehr dafür interessiert, wie leben denn die Mann-Dynastie? Was treiben die denn heute noch? Also haben wir da mal einen Ausflug hingemacht in das Dorf, haben das angeguckt, Wanderungen gemacht, dann vor allem auch ein gutes Essen, ja, frischer Fisch. Wir waren ja, da ist ja das Fujian ist ja direkt am See, an dem Meer da unten, ja, gegenüber von Taiwan liegt das ja. Und das gehört dazu. Das muss man machen, das wird erwartet auch, ja. Und das ist ganz wichtig, dass du die Menschen verstehst, dass du die Kultur verstehst in China. Das ist in Deutschland weniger, aber in diesen asiatischen Ländern ist das ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist nicht nur, das musst du auch leben, ja. Nicht nur Schau machen, sondern das musst du leben mit denen, ja.
Du hast das gelebt, du hast das auch begleitet dort. Hast du damals schon was wahrgenommen, was dir so eine Beobachtung, die dir vielleicht schon aufgezeigt hat, dass China auf dem Weg ist, wo sie heute zumindest mal eine Zwischenstation eingelegt haben oder angekommen sind, gerade Stichwort Automobilindustrie. Hat man da schon gesehen, dass da ein Aufstieg stattfindet, eine Veränderung?
Damals hat man das schon massiv auch gesehen. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich Strategie gemacht habe und meine Menschen, meine Chinesen, die haben natürlich mit den 5-Jahresplänen jongliert und die haben mit Local-Cont-Kalkulation. Also die Local-Cont-Kalkulation, bevor sie dann aufgelöst wurde, das waren Guidelines, die waren so dick gewesen, ja, als Pamphlete, wo man dann wirklich kalkuliert hat, wie ist jedes einzelne Teil zu bewerten, dass der Local-Content angerechnet wird, ja, dass wir keine Strafen zahlen mussten, dass wir das produzieren durften. Und da stand auch in den 5-Jahresplänen schon drin, dass der chinesische Staat quasi 10 Jahre lang die westlichen Welt unterstützt mit Geld, dafür aber dann Leistung kriegt. Ja, sei es jetzt technische Leistung, Assistenzleistung, dass wir Schulungen machen, dass wir Leute ausbilden, ja, dass wir wirklich die Menschen den westlichen Know-how rüberbringen, transferieren, ja, und dafür zahlen die Geld. Dafür haben die viel Geld gezahlt uns. Also nicht nur Mercedes, das war ja die ganze Amerikaner, das war deutsche Firmen drüben, alle, die drüben waren. Und da hat man schon gesehen, 10 Jahre machen sie das, 2x5 Jahre, und dann steht im dritten drin, da müssen die Chinesen so weit sein, die Ingenieure, dass sie besser sind wie wir und bessere Produkte bauen wie wir. Ja, und dann eigentlich auch unsere Produkte in der Form nicht mehr benötigen, ja, weil sie sind ja im Prinzip dann besser. Und dann können sie, wenn sie besser sind, können sie auch auf dem Weltmarkt ihre Produkte anbieten. Und die werden nicht wie die damals die Japaner ganz früh und dann nachher auch die ersten Chinesen von Brilliance, wo sie dann zerrupft wurden in der Autopresse, ja, kann man nicht haben, das ist alles nicht sicher und so, dass sie dann so weit sind, dass wirklich die Fahrzeuge als Wettbewerbsfahrzeuge mit den deutschen, mit den westlichen Fahrzeugen, mit den englischen, amerikanischen Fahrzeugen konkurrenzfähig sind. So, und da kommen wir jetzt hin, ja, wo wir dann wirklich in diesem Wettbewerb stehen. Ja.
Gerade sagen, da sind wir sehenden Augens ins offene Messer sozusagen, was wir noch aufgespannt haben, reingelaufen, wenn man das so will. Natürlich hat man es gebraucht zum damaligen Zeitpunkt, aber hätte man was anders machen können, wahrscheinlich.
Ja, ich sag ja, natürlich, man kann immer im Nachhinein, weiß man sogar, was man anders hätte machen müssen. Man hätte sich müssen in viel mehr chinesische Firmen einkaufen, also Anteile erwerben, die Langfristigkeit sehen, ja, und die Langfristigkeit auch auf unsere Führungsmannschaften übertragen. Also nicht nur denken, solange ich jetzt als CEO bin, 4 Jahre oder 5 Jahre, sondern auch 10 Jahre denken, 15 Jahre denken, ja. Heute investieren, damit sich es dann im Prinzip als Wettbewerbsvorteil herausstellt. Und das haben wir nicht gemacht. Und das ist das Problem, dass wir halt zu kurzfristig denken. Und das muss besser werden. Also das ist das Thema, wo ich anfangs gesagt habe, wir müssen dran glauben an Deutschland. Wir müssen den Erfindergeist. Dann müssen wir auch den Menschen die Möglichkeit geben, das umzusetzen. Und dann müssen wir als CEOs und Verantwortliche von großen Unternehmen, müssen wir auch den Mut haben, mal 5 Jahre lang eine Minus zu schreiben, wenn ich aber im 10. Jahr dann ein Plus habe. Und dann kriege ich halt 5 Jahre keine Tantiemen. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, ja, 5 Jahre kriegst du in deiner Position als CEO keine Tantiemen, weil du langfristig denkst. Ja, so, das ist das Problem, wo wir wirklich mit den Wirtschaftsbossen klären müssen, dass wir hier umdenken müssen, absolut umdenken müssen. Ja.
Definitiv, vielleicht auch mit einer anderen, ich sag mal, Struktur dann dahinter in der Art und Weise, wie man entlohnt wird dann schlussendlich, um dann mit einem gewissen Verzug da vielleicht nochmal belohnt zu werden, dass das große Ganze absolut gilt. Aber den Umschwung sehe ich aktuell noch nicht. Ich habe das auch von dem einen oder anderen Strategen, mit dem ich hier schon sprechen durfte oder auch hinter den Kulissen mitbekommen, dass das in der Strategie zwar alles so schön durchdacht ist und auch vollkommen logisch, die Umsetzung ist mal wie immer die andere Seite der Medaille. Aber du durftest ja dann von dort aus noch weitergehen und hast dann noch weitere Eindrücke bekommen. Und da hast du dann damals, 2010 war das auch, mit Xi Jinping, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bist du aufeinander getroffen. Er war damals Lokalpolitiker. Du warst in Peking vor Ort, hast ein Werk für die C- und E-Klasse aufgebaut.
Ja, aber den Xi Jinping, den habe ich noch in Fuzhou unten getroffen.
Hast du noch vorher kennengelernt?
Weil er war ja Bürgermeister gewesen von der 6-Millionen-Stadt. Aber nicht mehr zu der Zeit, sondern da war er schon in Shanghai. Ja, da war er schon Gouverneur von Shanghai und war dann so auf dem Sprung als Vizepräsident, wurde dann ausgebildet für die Position, die er dann später hatte. Aber er hat uns dann mal besucht in seiner Heimatstadt, wo er Bürgermeister war, und hat uns natürlich auch dann Hinweise gegeben, was wir denn verbessern sollten an unseren Fahrzeugen für die chinesische Welt. Ja, war sehr spannend, war super, und es ist schon eine Persönlichkeit mit Charisma, ja. Und vor allem, was er ja hat, er hat ja von der Pike auf gelernt, das ganze Thema, ja. Er war Bürgermeister, er hat eine Ausbildung gemacht, er war Bürgermeister von einer 6-Millionen-Stadt, er war dann Gouverneur, er musste dann nach Shanghai, und bis er dann wirklich auf diesem Amt war, da waren Jahrzehnte vorbei, und da war er absolut mit allen Themen der Politik war er vertraut. Ja.
Da sind wir wieder fast beim Einstieg von unserem Gespräch. Was bei dir der Werkzeugmacher war, war bei ihm der Bürgermeister in der Provinz sozusagen. Dann. Halt durchexerziert hat, so wie du deine verschiedenen Stationen weitergegangen bist, ist er es auch gegangen. Das ist schon eine spannende Entwicklung. Und zeigt ja auch, dass man wirklich die Arbeit, egal ob es jetzt im politischen Sinne ist oder in der Industrie, von Grund auf irgendwo verstehen muss, um das dann auch umzusetzen. Das ist ein schönes Bild tatsächlich. Für dich ging es dann aber nach Peking, nach Sao Paulo weiter, Brasilien. Hast du auch nochmal ein Werk mit aufgebaut auf der grünen Wiese, A- und C-Klasse war das, glaube ich. Und dann mittlerweile bist du bei Mercedes bei 4 Kontinenten, 4 unterschiedlichen Industriewelten, alles in einer Karriere bis dahin aufeinander getroffen. Und wenn man die 4 Stationen da mal so nebeneinander legen kann, wo hast du am meisten mitgenommen in dieser Reise? Oder war das da ein Stück, dort ein Stück? Hat sich das Bild so in Summe dann gefügt?
Also es war jeder Standort und jede Aufgabe war eine Lernphase. Ja. Auch England, die komplett anders sind als wir auch Deutschen. Ja. Man hat da auch viel gelernt. Rumänien, die Menschen, die quasi nicht viel haben, aber wie freundlich sie sind und wie sie sich behelfen und wie sie flexibel sind. Fantastisch, ja, da lernst du viele, viele Sachen, und da kommt's nicht drauf an beim Urlaub nehmen, dass du in Urlaub fährst, sondern da kommt's drauf an, dass du Urlaub gibst, wenn gesät wird, ja, wenn sie in ihren Gärten was pflanzen, und da kommt's drauf an, dass sie im Herbst Urlaub kriegen, damit sie das wieder ausgraben können. Also da kann man sich gar nicht vorstellen, eine ganz andere Welt damals gewesen. Aber ja, wir waren schon weit weg und die haben dann wirklich angefangen. Dann natürlich Fuzhou, wo wir wirklich wenige Westliche waren in dieser 6-Millionen-Stadt. Dort auch dann gesehen, muss ich auch sagen, muss man sich überlegen, Rheinland-Pfalz war das Patenland, weiß nicht, ob es immer noch ist, für die Entwicklungshilfe von der Fujian-Provinz. Für mich damals unvorstellbar, ja. Eine 35 Millionen Fujian-Provinz, hochtechnisiert, ja, gigantisches Leben dort und 4 Millionen Rheinland-Pfälzer wollen Entwicklungshilfe betreiben. Ja. Ich habe dann auch mit den Verantwortlichen gesprochen, habe gesagt, was kommen denn die Kollegen da jetzt? Ja, die wollen Entwicklungshilfe bei uns machen. Ich sage, sag mal, das kann doch wohl nicht sein. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen jetzt was Schönes am Wochenende planen, weil die kommen jetzt mit Delegation, Kurt Beck und Kollegen war damals der Ministerpräsident, und dem müssen wir halt was bieten. Großen Platz. Ich sage, ja gut, das ist jetzt dein Job, musst du machen, aber ich verstehe es, als Deutscher verstehe ich es nicht, warum wir 4 Millionen Rheinland-Pfälzer, wo die jedes Steuergeld zahlen, ja, die Bauern, die dort sind, das ist ja nicht ein reiches Land im Prinzip, Rheinland-Pfalz, aber da zahlt ja jeder seine Steuern. Warum wir dann in ein hochtechnologisiertes Fujian-Provinz Entwicklungshilfegelder geben müssen. Ja. Also nicht vorstellbar. Also gut, aber ich denke mal, da hat man das auch mitgenommen. Ja, mal gesehen auf der anderen Seite, wie wir Deutsche gesehen werden und was wir denn auch Sachen tun, die wir vielleicht nicht tun müssten. Dann im Prinzip Peking, ganz andere Stadt wieder, 500.000 Ausländer, westlich orientiert, da brummt der Bär, ja, da geht alles schnell, lautlos, da ist alles am Rennen, am Laufen, das ist gigantisch, was du dort mitgenommen hast, ja. Und dann Brasilien, Sao Paulo, ein Land, wo die Menschen auch sehr flexibel sind, wo sie im Prinzip dann auch aus quasi nichts was machen können, ja, nicht vor Armut, aber einfach aus der Improvisation heraus, ja. Das war auch schon eine tolle Geschichte in Sao Paulo. Aber am meisten mitgenommen, würde ich wirklich sagen, war China, ja, war das die Entwicklung in China damals.
Was ja echt spannend ist. Und dann kam irgendwann der Punkt, da bist du von Brasilien nochmal Stippvisite in Sindelfingen eingelegt, bevor es dann, ich sag mal, mehr in den Norden Richtung Berlin-Grünheide ging. Es kam nämlich nach 36 Jahren, die du dann mittlerweile bei Mercedes warst, der Anruf aus Amerika, im bildlichen Sinne zumindest. Tatsächlich war es wohl ein Ex-Kollege von Mercedes, der bei dir angeklingelt hat und gefragt hat, ob du nicht für Tesla Grünheide mitentwickeln möchtest, die Gigafactory dort vor Ort. Wie war das, als du das Telefonat angenommen hast, wie war das Gefühl, dann auch vor allem den Schritt zu gehen von einem Unternehmen, wo du ja einen Großteil deiner Arbeitszeit und deiner Lebenszeit verbracht hast und auch viel erlebt hast und mitgenommen, wie wir es ja eben jetzt gehört haben, dann nochmal ein komplett neues Kapitel aufzuschlagen?
Ja, das war, also jeder hat natürlich gesagt, du bist verrückt, ne? Hast hier einen sicheren Job und alles toll und Jahreswagen und Dienstwagen und was man alles so hat als Industriebeamter. Aber ich muss sagen, mir hat das Leben in Sao Paulo und in China, wo du einfach alleine bist, wenn du da weg vom Headquarter bist, dann bist du erstmal auf dich allein gestellt. Ja, wichtig ist nur, dass du den SOP, den Start of Production hinkriegst und dann hast du wirklich eine Freiheit. Aber dann musst du auch improvisieren und dann musst du was tun und dann gibt's nicht eine 40-Stunden-Woche. Ja, dann, so, das hat mir gefallen auch, was zu bewegen, was umzusetzen, ja, umzutreiben und was zu tun und was zu sehen. Und wie dann der Anruf kam von Tesla, ein Kollege hat mir erklärt, was Elon vorhat, da habe ich gesagt, also ich bin jetzt schon älter, habe ich einem Kollegen gesagt, ja, normal in großen Firmen hast du dann schon, wird dann schon geguckt, warum bist du denn immer noch in dem Unternehmen? Da hat er gesagt, ja, warum? Traust du dir das nicht mehr zu? Bist du krank? Ja, so auf die Art. Du hast doch die Erfahrung von China, ja, wie schnell die sind, was die tun können. Du hast das Improvisationsgefühl von Sao Paulo. Du warst in Rumänien, was alles funktioniert, was wir dann auch mit den polnischen Mitarbeitern, rumänischen Mitarbeitern machen können. Und du kennst die deutsche Beamtenwelt, ja. Das passt doch ideal zusammen. Und da habe ich gesagt, okay, gib mir eine Sekunde Zeit. Da habe ich gesagt, jawohl, ich mach's, ja. Und da musste ich ja damals kündigen, ja, bei Mercedes. unvorstellbar für die Kollegen, weil damals, das muss man sich mal vorstellen, Sebastian, 2020, da hat man noch über Elektromobilität gelächelt. Ja, so dass ich gesagt habe, naja gut, dann wenn das alles schief geht, dann komme ich wieder zurück, so auf die Art, ja. Weil jeder vom Mercedes hat natürlich an Verbrenner geglaubt, das ist die Zukunft und das ist die einzige Weg und es gibt keinen Weg und nur den haben wir schon 100 Jahre gemacht, das machen wir auch wieder, ja. Man, diese Flexibilität, die haben wir verloren über 30 Jahre. Das ist, wo wir heute stehen. Wir haben sie verloren und heute haben wir Angst, uns was zuzutrauen und zu sagen, wir machen das jetzt mal. Wir machen mal eine Innovation. Wir machen mal ein Auto aus einem Schuss Guss. Ja? Wir machen mal wirklich eine Planung für auf den Mars eine Autofabrik zu bauen. Wir machen mal was. Ja? Das haben wir verloren. Ja? Wir haben uns erzogen in der Industrie, in der Politik. Da sind wir zu viele Beamten, zu viel Bürokratie. Man hat das immer wieder kleinteiliger gemacht, ja, um noch mehr Menschen zu beschäftigen. Und in der Industrie hat man das auch gemacht. Wollte man vielleicht gar nicht machen, ja, aber es ist so geworden, 34 Jahre. Wenn ich heute in die Beratung gehe, dann sage ich auch zu den Chefs und Vorständen, vergesst, was ihr gemacht habt, war alles richtig. Aber guckt nach vorne und macht was anderes. Ja, weil sonst verzweifeln die Menschen. Wenn du den Menschen sagst, du hast alles falsch gemacht in 30 Jahren, dann verzweifelt er, dann hat er keine Zukunft mehr im Kopf. Du musst einfach sagen, was du gemacht hast, war richtig zu der Zeit, aber heute ist was anderes. Ja. Und das müssen wir wirklich alle miteinander lernen. Ja.
Da sind wir bei dem Thema hausgemachte Tesla. Probleme sozusagen.
Ja, hausgemachte jetzt Probleme.
Nicht nur für Mercedes, sondern das hat sich ja durch alle europäischen Automobilhersteller gezogen, das muss man ja ganz klar sagen.
Ja.
Dann
Mercedes
ja
ist eine super Firma und war auch alles top und toll, ja. Und wir haben auch vieles, vieles richtig gemacht, ja. Das Thema ist, wo ich gesagt habe, dieser Sprung, was Neues zu tun, dieses Gottlieb Daimler, Karl Benz, das haben wir vergessen und verloren, ja, weil es uns einfach zu gut ging auch.
Also, und dennoch fand ich es auch schön, dass du, oder wie du es gesagt hast, dass ja nicht alles falsch war. Das wäre ja auch falsch, weil das hat ja die Firma, die Unternehmen dorthin gebracht, wo sie heute sind. Man muss einfach Status quo und dann geht es von dort aus weiter entsprechend. Ich habe zumindest das Gefühl in der deutschen Automobilindustrie, dass man das bei dem einen oder anderen Hersteller wieder deutlich mehr verstanden hat, dass man das jetzt auch so sehen muss, dass man konsequent nach vorne schreitet. Auch bei Mercedes jetzt mit den letzten Fahrzeugen, die man vorgestellt hat und was man so hört, scheint mal wieder ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen, zumindest aus der Sicht, die ich wahrnehmen kann. Das ist schön. Wir wollen aber nochmal kurz zu dir zurück, weil bei dir war es dann in Grünheide wieder kleines, kompaktes Team. Grüne Wiese, sprichwörtlich. Baumannwerk für 500.000 Fahrzeuge mit auf.
Ja.
Und das innerhalb kürzester Zeit, 22 Monate habe ich mal rausgesucht, waren es dann. Und da hast du, glaube ich, auch was gesehen, was man eben nicht mehr so kannte aus der deutschen Automobilindustrie, dieses Risiko nehmen, weil ja mit dem Bau des Werkes begonnen wurde, wo noch gar keine Freigaben oder sehr überschaubare Freigaben vorhanden waren. Wie war das für dich, da reinzukommen und dann auch eine komplett andere Denke so wahrzunehmen, wie dann eben ein Automobilhersteller geführt werden kann?
Ja, das war eine tolle Erfahrung und hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil genau das war, wo ich gesagt habe, das brauchen wir in Deutschland. Das brauchen wir in Deutschland wieder. Risiko, Flexibilität, Schnelligkeit. Ja. Und wir haben dann angefangen, das war damals ja an der Corona-Zeit, haben uns einen Coworking-Space als Office angemietet und waren dann am Anfang 5 Leute und haben das dann natürlich weiter ausgebaut. Und da muss man sagen, dort haben wir wirklich dieses Risiko, das der Elon auch getragen hat, ja, ohne Freigaben, ohne irgendwas zu machen, zu bauen. Und es war noch sogar erlaubt in Deutschland. Es gibt Paragraphen, ja, Paragraph 8a, der erlaubt, dass du mit Teilfreigaben was machen kannst. Du musst nur das Risiko tragen, dass zum Schluss, wenn die Fabrik nicht genehmigt wird, dass die dann entsprechend wieder abgerissen wird. Und am Anfang haben sie mich dann gefragt auch, wie schätzt du das ein? Ja, da sage ich, naja, ich war jetzt in Brasilien, in England, in Rumänien, überall. Das größte Risiko ist in Deutschland, dass das passieren kann. Wenn wir einen Umschwung kriegen, ja, es kommen irgendwelche Ideologen wieder an die Regierung und sonstige Sachen und dann wird das nicht mit Vernunft, aber es wird halt einfach aus der Ideologie heraus gesagt, okay, Amerikaner brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und wir lassen das abreißen. Das kann passieren, sei das einzige Land, ja. Nur die Wahrscheinlichkeit in der Zeit, wo wir schnell bauen, dass wir dort einen ideologischen Umschwung kriegen, den sehe ich für gering an. Deshalb können wir das aus meiner Sicht das Risiko tragen, ja. Und so war es ja dann Gott sei Dank auch gewesen. Wir haben ja eine stabile Regierung gehabt mit Woidke und Kollegen und das war ja alles, war ja auch toll. Und wir haben alles nach den Gesetzen konform gemacht, ja. Wir haben nur gesagt, und das war auch immer wichtig, Gesetze werden eingehalten, Richtlinien, Guidelines, die Sachen, die im Prinzip nicht sein müssen, wenn die uns behindern, dann dürfen wir die außer Kraft setzen. Und das kann jeder deutsche Industrieunternehmen machen, ja. Kann er alles tun, kann er genauso, wie wir es gemacht haben. Das Problem ist halt immer, dass keiner das Risiko tragen will. Ja, zum Beispiel, ich habe keine Fabrik gebaut ohne eine Versicherung, ja, auf der Welt. Bei Tesla Versicherungen, nur gesetzliche. Ja, weil, und das Schöne war natürlich zu sehen, ohne Versicherung, wir sind auf einmal toll, wir sind auf einmal frei, wir können planen, wir können, wenn wir uns an die Gesetze halten, sind wir wirklich frei. Ja. Auf der anderen Seite hast du dann immer gesehen, wenn du dann Fabrik gebaut hast und hast das mit dem Versicherungsmann, der kam vorbei, hat geguckt und er sagte, ja, sorry. Also wenn sie das nicht dreimal absichern, dann verlieren sie den Versicherungsschutz bei uns. Ja. Und dann war bei uns natürlich in den Großkonzernen, was, Versicherungsschutz verlieren, machen wir nicht. Und da haben wir uns immer wieder selber eingeschnürt dadurch, ja. Und das war natürlich toll zu sehen, dass wir dort mit diesen Teilfreigaben, angefangen vom Waldroden bis zu Landleveling, zuerst die 60 Hektar, nachher nochmal entsprechend die 70, 80 Hektar gefällt haben. Heute haben sie ja alles weg, die 300 Hektar an Wald und wird ja auch dann erweitert. Das dann zu sehen und wirklich mit der Mannschaft aufzubauen, das war super klasse, ja. Das war, und vor allem auch ganz wichtig, das Thema, wie kriege ich denn eine Behördengenehmigung? Ja, wir haben ja in Potsdam, dann haben wir in Strausberg, dann in Eberswalde, überall saßen ja die verschiedenen Ämter, die sagen wollten, was wir denn tun müssen. Ja. So, und jetzt musst du einfach sagen, wie kriegst du das denn jetzt schnell hin, dass du die auch bedienst? Und da haben wir natürlich auch Wert drauf gelegt, dass wir vor Ort in Berlin sofort eine Frage direkt beantworten an den einzelnen Kollegen. Ja, möglichst zeitnah. Da haben wir also, der Elon hat ja früher immer gesagt, er hat dann kalkuliert, wenn er programmiert hat, in Sekunden pro Code. Ja. Und so haben wir dann im Prinzip auch, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen am selben Tag die Antwort bringen. Und bevor er schreibt, der Beamte, ich kann den Auftrag nicht erfüllen und den Brief zukleben, müssen wir schon sagen, was ist das Problem? Ja. Und dann gucken, dass wir das lösen. Und das hat die ganze Mannschaft, die auch heute noch teilweise in Tesla ist, hat das super hingekriegt, ja.
Das glaube ich, man sieht ja das Ergebnis auch davon. Das heißt aber auch, das zeigt uns ja auch ganz deutlich auf, dass es eben nochmal eine andere Denkweise dann sozusagen ins Risiko gehen als Unternehmer dann schlussendlich, was Elon gemacht hat, so wie du es ausführst. Das muss man sich natürlich auch erlauben können und so stark an die eigene Idee glauben und auch wissen, dass der Benefit, der rauskommt, neue Arbeitsplätze, Industrie, Steuer, die da kommen, dass eigentlich auch die Politik, wenn man sich im Rahmen der Gesetze bewegt, nichts dagegen sagen kann oder halt minimal nur Anpassungen vornimmt. Zum anderen aber eben auch diesen Mut zu haben, nicht wieder auf die Politik zu schieben, hey Politik, du machst alles falsch, sondern auch Lösungen parat zu haben, was du jetzt ja gerade mit deinem letzten Beispiel aufgezeigt hast. Das könnte ja rein theoretisch jeder Unternehmer in seinem Umfeld machen. Antworten parat zu haben auf etwaige Fragen, die kommen, die man sich vorher auch schon mal überlegt hat, weil ich meine, man weiß ja ungefähr wahrscheinlich, was auf einen zukommt, wenn sowas ist. Also wäre das ja auch mal ein Zeichen zu sagen, bitte ruft nicht immer nur nach der Politik, sondern geht vielleicht auch mal mit der Lösung dorthin. Das war bei meinem früheren Chef schon so, der hat gesagt, ich kann immer mit Problemen kommen, aber ich soll doch bitte schon drei Lösungen parat haben. Und
ja, sehr
das gut. Ist ja das gleiche Bild schlussendlich.
Ja, das ist genau das Bild, Bastian. Das ist das Bild.
Und du hattest jetzt Elon ja auch schon erwähnt. Ich mag da gar nicht zu tief in diese Geschichten abtauchen, was er alles gemacht hat. Das wurde auch in anderen Podcasts und YouTubes schon aufgegriffen, so diese typischen Elon Musk-Geschichten, wie schnell er entschieden hat und was er gemacht hat. Aber du hast ihn jetzt auch schon öffentlich als Genie bezeichnet. Politik möchte ich hier einmal beiseite schieben. Das spielt jetzt hier in dem Umfeld keine Rolle, hat einen Einfluss natürlich drauf. Mir geht es jetzt eher um die Automobilindustrie sozusagen. Und da würde ich einfach gerne mal sehen, wenn jetzt heute ein junger Ingenieur, Ingenieurin zu dir herkommt und sagt, hey Harald, ich möchte gern tätig werden in der Automobilindustrie. Was würdest du sagen? Fang bei Tesla an gehen die deutsche Automobilindustrie oder schau dich bei einem Chinesen um? Also was wäre so der Tipp, wo kann die Person wahrscheinlich am meisten für sich mitnehmen, sei es von der Denkweise, Einstellung, die einem im Leben dann weiterbringt?
Ja, da würde ich ganz klar, sagen, du musst in eine Fabrik gehen, wo viel Vertical Integration herrscht, das heißt, wo viel selber gemacht wird, ja, und wenig outgesourced wird erst einmal, ja, sondern wenn du eine Vertical Integration hast, dann können die jungen Menschen sehr viel lernen, also auch von Technik und von Abläufen und von Prozessen, ja. Das, was wir versäumt haben bei der Old Economy, dass wir in 30 Jahren immer outgesourced haben und haben immer welche Lieferanten gesucht, das tut uns heute natürlich wahnsinnig weh, weil viele von diesen Tier 1, Tier 2 jetzt momentan in die Insolvenz gehen. Weil jetzt müssen die OEMs auf einmal gezwungen, wieder was in die Fabriken zurückzuholen. Und dann machen wir die ganzen Tier 1, Tier 2, die haben keine Chance, die müssen alle in die Insolvenz gehen. Also viele in die Insolvenz gehen, weil man liest jeden Tag. Deshalb würde ich sagen, bleib bei einem Tesla oder bei einem hochintegrierten Autokonzern, dass du im Prinzip viel mitnimmst, viel lernst aus diesen Themen und sei offen für Innovationen und jeden Tag eine neue Innovation bringen. Und schau dir an, welche Leader du hast, welche Führungsmannschaft du hast. Wenn du Führungsmannschaft hast und Führer hast, die dich im Prinzip als Team betrachten, als Diamant betrachten und dir den Spielraum geben, dass du innovativ sein darfst und deine Sachen auch umsetzen darfst und nicht in diese bürokratischen Themen hineingezwängt wirst, ja. Das musst du dir aussuchen. Und wenn du das hast, dann bist du stark und dann kannst du auch aufblühen. Da hast du eine Glanz in den Augen und dann macht es dir auch Spaß und dann arbeitest du auch 10 Stunden am Tag. Das ist dann auch kein Thema. Und du sagst, der Tag ist schon vorbei, ja. Aber das musst du machen. Und wenn du das nicht hast, musst du was anderes machen. Dann bist du auf der falschen Stelle, ja.
Das ist schon mal ein guter Tipp, den du mitgegeben hast. Wenn wir jetzt noch auf die Automobilindustrie schauen, Tesla, gab es immer die Maxime oder gibt es, glaube ich, immer noch, kein Teil ist das beste Teil, was du auch schon zitiert hattest. Wenn wir jetzt auf die westlichen europäischen Hersteller schauen, habe ich manchmal das Gefühl, je mehr Teile, desto besser. Du wirst überladen, du wirst überfrachtet damit. 2026 und die fortfolgenden Jahre, was ist die Philosophie, die sich, ich sag mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren eher durchsetzt oder bewahrheitet? Oder gibt es einen Mittelweg?
Ja, ich denke mal, es wird von beiden Welten, von beiden Wegen was zu sehen sein. Ja, die Old Economy, die wird sich umstellen müssen. Das Problem wird nämlich sein, du kannst keinen Verbrenner, Hybrid-Diesel, Hybrid-Benzin, Wasserstoff und rein elektrisch in deiner Entwicklung halten. Überleg dir das mal. Und dann auch in einer Varianz mit Sonderausstattungen. Und dann musst du ja auch jedes Teil, was du am Auto hast, 30 Jahre lang ersatzteilpflichtig halten. Meisten Teile, ja. 30 Jahre. Welches Unternehmen kann sich das wirtschaftlich leisten in der Welt, in der wir heute leben? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du kannst auch diese Autos nicht mehr teurer machen, ja. Eine neue C-Klasse, die wird mit dem Vergleich, wenn du diese Features alle reinnimmst, was du bei Tesla hast, wirst du bei 84.000 landen, die neue C-Klasse. So, das ist jetzt ein kleines Mittelklasse-Auto. Wie viele Menschen können sich 84.000 leisten? Wenn du ein BYD nimmst, ja, und wenn du ein Tesla nimmst, bist du viel billiger, viel günstiger. Jetzt kannst du noch sagen, du nimmst ein CLA, ja, 250 Elektrik, ja, dann bist du 20.000 Euro günstiger. Aber dann bist du immer noch bei 64. Ja, so, das heißt, diese Fahrzeuge, die sie jetzt momentan haben, Mercedes, BMW, das sind tolle Fahrzeuge, 800 Volt Technik, das ist genau der richtige Weg. Diese Fahrzeuge brauchen wir. 700 Kilometer Reichweite. Ja, Technik, top. Ausstattung, top. Qualität, top. Es muss uns nur jetzt gelingen, dass wir auf der einen Seite den Menschen in Deutschland, in der Welt Geld in die Tasche geben, dass sie diese Autos bezahlen können. Ja, der Wunsch ist da, aber du musst auch bezahlen können. Das ist die Wirtschaft, die Politik, alle miteinander, die wir uns jetzt anstrengen müssen, dass wir den Menschen Geld in die Tasche geben, ins Portemonnaie geben, dass die wieder konsumieren können, dass die wieder ein Mercedes kaufen können, bezahlen können. nicht alleine lassen und damit zwingen, dass sie in die BYD-Werkstätten gehen und sich dort für ihr Geld 24.000, 30.000, 34.000 ein komplett vollwertiges Auto, Elektrikauto kaufen. Das ist unsere Aufgabe, die wir momentan auch haben und die wir miteinander Wissenschaft, Wirtschaft, Politik umsetzen müssen. Ja.
Eine herausfordernde Aufgabe, weil wenn man mal so auf die Schlagzeilen der letzten Wochen blickt, Mercedes 20.000 Stellen, BMW 5.000, VW 50 plus 4 Werksschließungen, die im Raum stehen hier Mitte Mai, als wir aufnehmen, wo wir noch nicht wissen, wo das hinführt. Also gefühlt will man halt diese 5 Wege, die du aufzeigst mit den Technologien. Man will keinen klaren Weg finden. Das ist bestimmt auch schwierig und man kann das auch nicht von jetzt auf gleich umkrempeln. Das ist klar, aber man sieht auch nicht, dass ein Weg eingeschlagen wird. Es wird ja nicht einfacher, wenn wir ganz ehrlich sind. Wo siehst du da die Chancen für die europäischen Hersteller, wenn wir da blicken? Werden wir die alle in, du musst auch nicht auf Marken eingehen, wenn du das nicht magst, werden wir die so alle in 10 Jahren noch am Markt sehen oder werden sich tatsächlich einzelne Marken aussortiert haben, weil es eben nicht mehr möglich ist?
Ja, es werden einzelne Marken werden aussortiert, werden sich selber, weil sie einfach kostenmäßig in eine Sackgasse reinrennen, aus der sie nicht mehr rauskommen, ja. Für mich ist ganz klar, die Industrie, Autoindustrie die Großindustrie muss sich auf eine Antriebsart beschränken. Auch wenn wir diskutieren, technologieoffen, natürlich technologieoffen, muss auch bezahlbar sein. Sondern auf einmal hast du Technologie offen, du hast deine Ingenieure an den Verbrennungsmotoren, am Wasserstoffmotor, an sonstige Sachen, Hybridmotoren und so weiter, hast du alle am Arbeiten, die brauchst du auf einmal. Ja? Wenn du jetzt eine neue Generation brauchst, brauchst du auch wieder Ingenieure, die kosten Geld. Also du kommst in eine Zwickmühle hinein, wo du auf der einen Seite hohe Kosten hast, einen hohen Preis hast und auf einmal hast du die Stückzahl nicht mehr, die du verkaufst. Also werden sich die sortieren, die sich auf eine Antriebsart einschießen. Und das ist für mich Elektro ganz klar. Die Sonne gibt uns 4,2 Tonnen Energie pro Sekunde, ja, wo sie abstrahlt. Die müssen wir nutzen, sowohl für Mobilität als auch für unsere Häuser und sonstige Themen, die wir haben. Also das ist der einzige Weg, den wir vorantreiben müssen. Und vor allem, es ist ja wesentlich günstiger. Ich fahre ja mit einem Elektroauto mit 5 Cent pro Kilometer. Wenn ich jetzt 2,20 Euro an der Tankstelle zahle, ja, so, ja, derjenige hat ja auch einen riesen Vorteil davon, wenn er sich so ein Auto kauft. Es ist eine Win-Win-Situation. Und die müssen wir sehen. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen die Menschen mitnehmen in Gesprächen, auch in den, was wir jetzt gerade machen, dass wir sagen, pass auf, es ist nicht eine Ideologie für oder dagegen, sondern es ist ein Thema, wo du für dich selber in deine Tasche einen Benefit hast. Ja? Nichts mit Umwelt, nichts mit sonstigen Themen, ja, sondern einfach rein aus der Thematik heraus, ich kann mit einem Elektroauto wesentlich günstiger fahren. Und das Schöne, Sebastian, ist ja auch, wir haben ja Studien auch mit Hilfe von Regierung sind am Laufen, sind gemacht nach dem Thema Zero Zero. Das heißt, du fährst für nichts, für null Euro einen Kilometer. Wenn wir diese ganzen Themen mit Recuperation und mit Nutzen von Batterien als Speicher für Energie, die wir abgeben an die Fabriken, wenn die Fahrzeuge über Tag auf den Parkplätzen stehen und sonstige Themen, ja. Technik ist alles da, ja. Das heißt, wir können das alles umsetzen. Und dann auf einmal kostet so ein Fahrzeug gar nichts mehr, weil ich so auf einmal auch mein Auto über Tag vermieten kann. Sei es jetzt die Batterie vermieten als Strom, sei es jetzt aber auch, dass ich mit einem fahrerlosen System, ja, Robotaxi und sonstige Themen mein Auto über Tag verleihe, ja. Also es gibt tolle Sachen, die wir machen. Wir dürfen uns nur nicht verrückt machen lassen über eine Ideologie, über politische Richtungen, sondern wir müssen wirklich an das Verständnis gehen, dass die Menschen verstehen, was das eine ist und das andere. Das heißt, wir müssen offen sein für die Richtungen, zu überlegen, was wir tun, was wir brauchen. Wir dürfen uns nicht in eine Richtung treiben lassen, weder nach links, noch nach rechts, noch nach oben, noch nach unten, ja. Dann werden wir es nicht schaffen, wenn wir dahin gehen und wir werden uns über die Themen treiben lassen, sondern wir müssen selber gucken, wo liegt mein Vorteil, was ist das Richtige für mich.
Und das machst du jetzt ja, um hier auch langsam zum Ende zu kommen, immer noch. Du bist bei Tesla mittlerweile raus, hast aber immer noch nicht aufgehört, sondern bringst dieses Verständnis mit ein, zeigst auf, es geht nicht um Ideologie, sondern um Dinge zu verändern, weil es einfach Sinn ergibt, rechnerisch als auch wirtschaftlich als auch ökologisch dann in zweiter Folge. Du hast eine eigene Beratung, bist Bain Advisor und soweit ich das gesehen habe, berätst du vor allem Startups als auch im Rohstoffumfeld in Nigeria und Niger. Wie kommt das jetzt, also was machst du jetzt gerade aktuell, damit wir da vielleicht auch noch so wissen, was Harald jetzt nach Mercedes, Tesla und seinen Stationen aktuell umtreibt?
Ja, wie gesagt, Bain Advisor mit den Kollegen von Bain, dann auch gucken, meine Erfahrung einbringen, Old Economy, Neue Economy, was können wir tun? War auch schon Speaker unterwegs bei mittelständigen Unternehmen, die sehen wollten, was ist denn die alte Welt und was ist die neue Welt und was können wir als mittelständiges Unternehmen daraus nehmen? Tolle Gespräche, ist wirklich klasse. Toll ist es immer, wenn du ein privat geführtes Unternehmen hast. Die haben nicht nur 4 Jahre, die haben 10 Jahre. Die denken wie die Chinesen auch. Also das macht unheimlich viel Spaß und kommt auch immer gut an. Und dann haben wir überlegt, okay, was kannst du denn jetzt noch tun? Was brauchen wir denn jetzt auch in Deutschland? Und da bin ich auf das Thema und auf den Kontakt gekommen, auch in Nigeria, dass wir dort Monazit für Elektromotoren brauchen. Wir brauchen Lithium, wir brauchen Zinn. Und da war die Idee, dass wir sagen, okay, lass uns diese Rohstoffe sichern als Deutschland oder als Europa. Einfach nur sichern und dass wir einen Zugriff drauf haben, dass wir nicht über den Umweg China uns das wieder kaufen müssen, weil wirklich aktuelles Beispiel ist, ich habe bis jetzt noch keinen gefunden in Deutschland, weder in der Regierung noch im Ministerium, die bereit sind, mit uns zusammen mal ein Memorandum zu machen und sagen, okay, für diese Lizenzen Lithium oder für Monazit, für Elektromotoren, da machen wir jetzt mal ein Memorandum of Understanding, dass das für Deutschland gesichert ist. So, was heißt das? Da unten in Nigeria sitzt also ein chinesischer Kollege aus Shanghai von der Firma, der im Prinzip nichts dagegen hat, wenn das Ganze nach Deutschland geht. Er sagt, wenn du aber keinen Abnehmer findest in Deutschland oder dann kommst du bei mir vorbei. Das heißt, die sitzen wirklich in Nigeria, in Lagos und die kaufen alles auf. Alles, nichts Verbotenes, alles erlaubt, ja. Aber ihr Regierungschef hat halt gesagt, du bist zuständig im 5-Jahres-Plan, dass du Rohstoffe sicherst. Und da sitzen die da unten und die kaufen das alles auch. Du fährst einen LKW auf den Platz, der nimmt das LKW, der geht zum Schiff, der lässt das Schiff nach China fahren. Oh, problemlos, ja. Du wunderst dich wirklich und wir diskutieren dann hier, der böse Chinese, der sichert alles an seltene Erden, ja, und der muss uns jetzt was geben, ja. Es ist manchmal nicht verständlich, wie die Wege laufen, ja.
Das stimmt. Das heißt, langweilig wird es ja auf keinen Fall. Ich kann Danke sagen für deine Zeit, für die Einblicke, die du hier gegeben hast. War sehr, sehr spannend. Ich konnte einiges mitnehmen. Danke für deine Zeit, Harald.
Gerne, Sebastian. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allem auch den Zuhörern.
Auf jeden Fall. Was für eine Folge mit Harald Schlapp hier im RN-Podcast. Ich konnte einiges mitnehmen. Spannende Einblicke hinter die Kulissen der Automobilindustrie. Sowohl auf deutscher als auch chinesischer, als auch amerikanischer Seite. Global kann man eigentlich sagen, denn der Mann hat fast alles mitgenommen, sich angeschaut und hat darüber berichtet, hat es auch offen und fair, meiner Meinung nach, miteinander verglichen, hat Dinge angesprochen, die unangenehm sind und so sicherlich in der Industrie nicht immer benannt oder genannt werden. Aber es liefert, glaube ich, einen ganz guten Blick darauf, wo wir herkommen in der deutschen Automobilindustrie und wo der Weg auch wieder hinführen kann, insofern wir den Weg denn konsequent gehen. Dir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schalt gerne bei der nächsten Folge des ERN-Podcasts wieder ein. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.